Liebe Hörerinnen und Hörer, das Jahr der Kirche neigt sich seinem Ende entgegen. Mit dem morgigen Fest Christi König erwartet uns der letzte Sonntag im Kirchenjahr, bevor ein neues Jahr der Kirche uns durch die Feier des Advents wieder weiter in die Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott hineinführen möchte. Das zu Ende gehende Kirchenjahr will aber nicht nur konstatiert werden. Nein, es ist zugleich eine geistliche Einladung, den Blick des die Mysterien feiernden Christen auf das Ziel des eigenen Lebens und auf das Ziel der Geschichte der Menschheit hinzulenken. Wenn die Kirche seit der Reform des liturgischen Kalenders im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils ihr Jahr mit dem Christkönigsfest beschließt, dann lenkt sie den Blick der Gläubigen mit Christus als dem Herrn der Welt und der Geschichte über das einzelne Leben des je einzelnen Menschen hinaus, weit hinaus. Sie will den Menschen dafür öffnen, dass er nicht nur sich in seiner individuellen Lebensgeschichte begreift, sondern dass er sich als einen Teil der Menschheit sieht, die insgesamt für ein großes Ziel bestimmt ist. Das letzte Fest des Kirchenjahres hebt uns in die Dimension der Hoffnung hinein, die sich dem Faktischen und dem scheinbar Endgültigen mit dem nicht zufrieden gibt. Der letzte Sonntag stellt uns Christus vor Augen als den wahren Künstler Mensch, der die rechte Weise der Kunst zu sein, zu leben und zu sterben kennt und in seinem österlichen Sieg darin auch Recht behalten hat. Im Blick auf die Geschichte, die die Menschheit hinter sich hat, und im Schauen auf unsere eigene Gegenwart, fällt uns diese Hoffnung, dieses große Ziel, aber nicht leicht, oder vielleicht sollte ich besser sagen, dass es uns schwerfällt. Von woher wächst uns diese Sicht der Geschichte, die auf ein großes Ziel, auf einen großen Punkt, auf eine große Begegnung zuläuft? Woraus wächst uns diese Sicht zu und diese Zuversicht, die von dort ausgeht? In den vergangenen Wochentagen hat uns die Liturgie der Eucharistiefeier zur geistlichen Betrachtung der Texte aus dem letzten Buch der Heiligen Schrift, der Offenbarung des Johannes, vorgelegt. Unter anderem lasen wir darin den Satz aus dem 5. Kapitel: Weine nicht. Siehe, siegreich war der Löwe aus dem Stamme Juda, der Spross aus dem Hause David. Nicht leicht will uns hier die darin verborgene Wahrheit aufscheinen. Aber hebt der Satz nicht mit einem Verhalten an, das uns allen vertraut ist, dem Weinen? Wer kennt die inneren und äußeren Tränen nicht? Tränen, die geweint werden über einen Verlust, sei es der Verlust eines Menschen, eines Traumes, eines Planes, eines Lebensentwurfes. Wer kennt die Tränen derer nicht, die unter Ungerechtigkeit, Neid und Eifersucht anderer zu leiden haben? Wer weiß nicht oder ahnt zumindest nicht um die Tränen all derer, die Opfer von Gewalt, Terror, Hass, ideologischer oder religiöser Verblendung geworden sind? Und wissen wir nicht alle um die Tränen und die Verzweiflung, die Ängste und Nöte, die uns befallen, wenn wir uns mit unserer eigenen Geschichte und dem Ende unseres Lebens auseinandersetzen? Wer kennt nicht die Tränen und die Wut, die in uns ob der sozialen Ungerechtigkeit wohnen? Und im Angesicht all dessen steigt die Frage in uns auf: Kann diese Geschichte der Menschheit, kann meine eigene Geschichte zu einem versöhnten und damit auch zu einem gelungenen Ende gelangen? Allen, die weinen, die innerlich Anteil nehmen am Schicksal der Menschen, wird zugerufen: Weine nicht. Und im nächsten Satz wird der Grund dafür angegeben. Der Grund, der vielleicht nicht alle Tränen trocknet, aber jene Tränen, die in der Tiefe des Abgrunds geweint sind. Eines Abgrunds, der in uns ist und der alles oder manches als vergeblich und sinnlos erscheinen lässt. Der uns manchmal mut- und hoffnungslos zurücklässt, wenn wir auf manche Mächtige dieser Welt schauen und wie sie ihre Macht missbrauchen. Die Worte, mit denen uns dieser Grund erschlossen wird, warum wir nicht weinen, sie scheinen viel mehr zu verhüllen, denn dass sie enthüllen, zumindest vordergründig betrachtet. Gesiegt hat der Löwe aus Juda, der Spross aus dem Stamme Davids. In diesem Satz mit seinen einzelnen Wörtern, besser mit den Bildern, die darin bemüht werden, tritt die Geschichte des Alten und des Neuen Bundes uns entgegen. Und so lassen Sie uns heute kurz Wort für Wort aus der Heilsgeschichte erschließen, diese Bilder sprechen lassen, um sie dann in jener Zusammenschau geistlich zueinander zu fügen. Juda. Der mächtigste Stamm unter den 12 Stämmen Israels war der Stamm Juda. In dem berühmten Jakobssegen über die 12 Söhne wird Juda mit dem Löwen verglichen. Das heißt im Buch Genesis, im ersten Buch der Heiligen Schrift, ein junger Löwe ist Juda. Vom Raub, mein Sohn, wirst du groß. Er kauert, liegt da wie ein Löwe, eine Löwin. Wer wagt sie zu scheuchen? Nicht weicht das Zepter von Juda. Der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der kommt, dem der Gehorsam der Völker gebührt. Das zweite mächtige Bild ist der Löwe. Der Löwe ist ein Zeichen der Überlegenheit und Beutegier, aber auch von Herrschaft und Vorrangstellung. Nicht umsonst gilt er seit alter Zeit als der König der Tiere, wenn auch seine Verwendung durchaus ambivalent sein kann. So kann er sowohl für positive als auch für negative Eigenschaften stehen. Die negativen werden uns gezeigt in der Heiligen Schrift im Buch Daniel. Daniel, der in der Löwengrube ist. Oder mit der Stelle aus dem ersten Petrusbrief, in der es heißt, dass der Widersacher wie ein brüllender Löwe umhergehe und suche, wen er verschlingen könne. Doch hier in unserem Kontext wird er positiv konnotiert, der Löwe. Beide Bilder, Löwe und Juda, werden in dem Satz aus der Offenbarung zusammengefügt. Denn in der Tat zeigt sich in der Geschichte, dass der Stamm unter den Zwölfen tatsächlich eine Sonderstellung einnimmt. Er allein bildet das Südreich, während Israel, das Nordreich, aus den anderen 11 Stämmen besteht. David ist zunächst nur König des Südreiches, denn er stammt aus Bethlehem im Lande Juda. Er ist, nachdem er schon einige Jahre König ist, dann wird er auch von den Stämmen des Nordreiches als König akzeptiert. Seine Hauptstadt ist die Hauptstadt Judas, Jerusalem. Aus diesem davidischen Stamm aus Bethlehem wird aber einer hervorgehen, der wie ein Löwe ist, der reiche Beute machen wird. Diese Verheißung setzt das Buch der Offenbarung im Blick auf Jesus. Diese Verheißung wird auf Jesus, das Kind von Bethlehem, den Mann aus Nazareth, dann hingedeutet. So nennt ihn das letzte Buch der Heiligen Schrift den Löwen aus dem Stamme Juda. Und jeder wusste, dass hier der große Bogen vom ersten Buch der Schrift bis hin zum letzten gespannt wurde. Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamme Juda, der Spross aus der Wurzel Davids. In vielen mittelalterlichen Kodizes wird Christus in Illustrationen als Löwe abgebildet. Er ist der große Räuber. Denn im Buch Genesis heißt es, wie wir oben hörten, vom Raub wirst du groß. Was raubte denn Jesus von Nazareth? Er raubte dem Tod die Macht. Er raubte dem Bösen den scheinbaren Sieg, als er in Adam und Eva den Menschen zu gewinnen sich deuchte. Der Löwe wird hier zum Auferstehungssymbol. Dies ist auch dadurch bedingt, weil die Alten dachten, er schlafe mit offenen Augen. So wurde der Löwe zum Bild einer permanenten Wachsamkeit. Und weil man dachte, dass totgeborene Löwenjungen am dritten Tag zum Leben erweckt würden, sahen viele Menschen auch hierin ein Zeichen der dreitägigen Todesruhe Jesu und seines Erwachens zum Leben nach 3 Tagen. Der Löwe, Bild der Wachsamkeit. Der Auferstandene ist nun der ewig Wache. Bevor die Frauen entdeckten, dass das Grab leer ist, bevor der Mensch wach wurde, war Gott schon hellwach. Von diesem Löwen aus Juda, der uns der Macht des Todes raubte, der unserem Leben darin ewigen Sinn und Orientierung verlieh. Von ihm her wächst uns die Zuversicht zu, dass wir in der Tiefe unseres Daseins und ob seiner scheinbaren Vergeblichkeit nicht mehr zu weinen brauchen. Der Sieg gehört dem Leben und der Gerechtigkeit und nicht dem Tod und der Ungerechtigkeit. Der Sieg gehört den Opfern und nicht den Tätern. Denn der Geopferte ist der Auferstandene. Das Opfer der Mächtigen ist der Sieger. Der, der am Schandmal geendet hat, ist der Eigentliche in unserer Mitte. Gott lässt seine Welt und seinen Menschen, den er auf sein Bild hin geschaffen hat, nicht aus seiner Fürsorge. Er lässt sich die Welt und den Menschen nicht entreißen. Auch wenn es mitunter so scheint, als ob Gott die Welt sich selbst überlassen hätte, so geht sie dennoch in allem ihrer Vollendung und ihrem endgültigen Geborgensein in Gottes erbarmender, richtender und verzeihender Liebe entgegen. Wir erhoffen dieses endgültige Aufgehobensein unserer eigenen menschlichen Geschichte, also der individuellen wie auch der sozialen Geschichte, also der Menschen, die mit uns gelebt, gekämpft und geliebt haben, als auch der universalen Geschichte, also der Geschichte der Menschheit insgesamt. Wir erhoffen dieses endgültige Aufgehobensein der ganzen Menschheitsgeschichte in dieser bergenden Liebe. All das und noch viel mehr feiert die Kirche in der Liturgie des Christkönigsfestes. Noch viel mehr bedeutet, dass sie hier den Sieg einer Liebe feiert, die unserem Liebesbegriff nicht mehr ganz so nahe kommt, wie er uns aber in der Romangestalt des Harry Potter anschaulich entgegentritt. Nur den oberflächlichen Lesenden erscheint dieses siebenbändige Romanwerk als skurril oder gefährlich. All was well, so lautet der Schlusssatz in der Originalfassung des letzten Bandes der Harry Potter Romane. Vermögen wir das zu glauben? Alles war gut? Vermögen wir das zu erhoffen für die Geschichte dieser Erde? Joanne K. Rowling schreibt diesen Satz nicht in blinder Gewohnheitsanlegung an Märchen. Dieser Satz enthält wie eine Symphonie das vorangegangene Ganze. Es ist weit mehr denn eine naive Hoffnung, die sich darin artikuliert. Kann man aber am Ende das Böse und letztendlich auch den Tod wirklich besiegen? Ja, weil, so Rowling, die Liebe jene Kraft ist, die wunderbarer und schrecklicher ist als der Tod, als die menschliche Intelligenz und als die Kräfte der Natur. Das Böse kann nicht lieben, und das besiegelt seit Golgotha bereits sein Schicksal. Weil das Böse nicht lieben kann, wird es auch nie den Sieg davontragen. Und der Tod behält nicht das letzte Wort. Harry liest auf den Grabstein seiner Eltern den Satz aus dem ersten Korintherbrief. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Auch er wird vernichtet durch die Liebe. Harrys Mutter hat durch den freiwilligen Tod für ihren Sohn sein Leben gerettet. Der wahre Herr des Todes ist am Ende derjenige, der vor dem Tod nicht davonläuft, sondern ihn um der Liebe willen riskiert. So wie seine Mutter gibt auch Harry sich für die Seinen hin. Und er siegt. Er gewinnt sich und die Seinen zurück. Diese selbstlose Liebe hebelt den Tod aus. Die Liebe trägt den Sieg davon. Hier in diesem Leben und erst recht in unserem Tod. Und darum wird Harry ermahnt, bedauere nicht die Toten, Harry. Bedauere die Lebenden und vor allem diejenigen, die ohne Liebe leben. Gesiegt hat der Löwe aus Juda. Wodurch siegte er? Besser müssten wir fragen, worin siegte er? Durch die und in der Liebe siegte er. Seit der Taufe sind wir in ihm. Und so werden wir auch mit ihm leben. Wir werden mit ihm sterben, aber wir werden auch mit ihm auferstehen. Sein Sieg wird nicht nur unser sein, sondern der Sieg der ganzen Schöpfung. Sie ist gerufen zum ewigen Festmahl in der neuen Welt dieses immerwährenden Reiches. Trotz aller Ungerechtigkeit, trotz allen Leidens, trotz allem sind wir auf dem Weg in diese Vollendung hinein. Schließen möchte ich mit einem Gebet aus der Feder von Madeleine Delbrel, der großen französischen Gelehrten und Mystikerin. Ein großer Schmerz für uns ist es, o Herr, dass wir deine schöne Musik so freudlos spielen. Herr, der du uns Tag um Tag bewegst, dass wir immer noch bei den Tonleitern sind, bei der Zeit der anmutslosen Bemühungen, dass wir zwischen den Menschen hindurchgehen wie schwer beladene, ernste und überanstrengte Leute, dass wir es nicht fertigbringen, über unseren Winkel der Welt während der Arbeit, der Hass, der Ermüdung etwas auszubreiten wie Anmut und Behagen der Ewigkeit. So segne und behüte Sie und alle, die zu Ihnen gehören, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.